リオチョクス。The German Linux Radio. The German Linux Radio. Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe Mai 2018 bei diesen sehr sommerlichen Temperaturen. Über 30 Grad zurzeit. Wenn ihr nicht gerade in einem Unwettergebiet wohnt, dann hattet ihr hoffentlich Glück und konntet die letzten Tage sehr genießen. Ich durfte auch diesen Monat schon was genießen. Und zwar war ich vom 2. bis 4. Mai in Kopenhagen. Und dort fand die KubeCon und die Cloud Native Con Europe statt. Und das war die größte KubeCon, die es bisher gab. Da waren über 4.300 Leute. Es fanden 13 parallele Tracks statt. Und die Webseite, die listet 198 Referenten auf. Also das war ein riesen Ding. Es fand in Kopenhagen, wie gesagt, statt. Dort im Bella Center. Und ja, es ist ein bisschen außerhalb von der Stadt, aber es war sehr gut mit der Bahn erreichbar. Und ja, und so ein großes Event, das ist natürlich ein enormer Aufwand für die Linux Foundation, die diese Zusammenkunft trägt. Und während die Linux Foundation dieses Event zwar organisiert, wird es technisch getragen, doch eher von der Cloud Native Computing Foundation. Und was diese Cloud Native Computing Foundation macht und wie sie funktioniert, darüber konnte ich mit Alexis Richardson sprechen.
Yeah, I'm here on the KubeCon 2018 in Copenhagen. With me is Alexis Richardson. He is the CEO of Weaveworks and chairman of the TOC at chair of the TOC at CNCF. Hi, Alexis.
Hi, Ingo.
So what is a Cloud Native Foundation? What do you do?
Cloud Native Foundation is the home of Kubernetes and 19 other projects. It's also the home of a number of non-project activities that support those projects. It's a projects first foundation for open source to be successful and for cloud native to be adopted and for everybody to feel good about using it, which really comes down to educating developers, making them happy, confident to use these new technologies and making business end users who may be signing the checks for some of this feel this is safe, stable, a good technology base for the future, a cloud platform.
And what does the TOC, the Technical Oversight Committee, do?
The TOC is, so the Linux Foundation set up the CNCF as three different bodies of control. There's a governing board which defines how the sponsorship money is spent, and the sponsors put in money to basically fund marketing and education campaigns and diversity campaigns. There is an end user group, which consists of typically fairly large companies that want to be represented in some of the decision-making processes from the point of view of people who use the technology. I think there are about 20 or 30 of them now. And then finally, it's the TOC, which exists to set the rules for the projects and to figure out how we can support them. If you look at previous foundations, when Apache got started in the 1990s, it was difficult to set up a shared code repository. And one of the services it provided was a subversion service, I believe. Maybe there was even a predecessor. And that was there so that people could collaborate on the Apache web server, which was the first project in there. Today, we have things like GitHub, you know, Bitbucket, Atlassian, and so on, many other sources of source control systems. So you don't need a foundation to provide that. So the question becomes, what should a modern foundation provide? And we provide help for the teams running the projects to govern themselves, to educate their users, to do marketing, to run events, and all kinds of things. And some of that is in the hands of the TOC because they're fundamentally technical or community decisions, such as approving a governance process. Just now, Kubernetes graduated, the first project to graduate from the incubation tier to the top tier of graduated project. One of the gateway criteria for becoming a graduated project is that you have a governance process that you've agreed within your project. And these things are often quite hard to figure out. Kubernetes is a very big project with many, many lines of code. And it took them a while to work out what was the correct system to manage all of that. The TOC's role is to be supportive in that process, to examine what they've done, and to help them get over the line in terms of having a good process. It also chooses projects. It votes projects in. It can actually, some people don't know this, vote projects out if something is going nowhere, which could happen.
Okay, so is there a project where it can happen? So if a project dies or maybe, like you said, the Apache Foundation, I mean, there is Apache Open Office. It's nearly dead. So is this a thing where you could say, no, project, please leave the foundation?
I can't think of any open source foundation where this hasn't happened in some way with some projects. So we have to be upfront about it. Also, in the CNCF, we have this concept called no kingmakers, which means that we're not trying to select only one project to fit into a particular role or box, because often it's very early and it's impossible to say which of two or three projects might win, if you like. We're not picking winners. We're trying to detect quality, healthy community, healthy project. So when you have more than one project that's potentially fulfilling the same role, they may indeed compete over time. If there's only room for one, then one of them will inevitably probably lose developers, lose momentum, lose users, as happened with OpenOffice. People just, I think, got fed up of working on it. There's also some organizational politics sometimes. I can't remember the details, but wasn't there also LibreOffice? Yeah. There was some split. The community couldn't agree on the direction. The organizations behind the whole process that wanted to fund it changed their view. And, you know, these things could happen in any project.
So what are the criteria to join the Cloud Native Computing Foundation as a project?
So you can join in two ways. You can join at the sandbox level, which is the most junior level, or you can join at the incubation level, which is really there to be a holding area for projects that are pretty close to being able to graduate. So the incubation bar is actually quite high. The sandbox tier is, we used to be called Inception, is really there for anything from a project that's in early stages of momentum, even through to completely experimental things that somebody just thought up, let's collaborate on this. Sometimes people say there are five companies or five teams and they want to get together to agree, let's say, a common data format. Let's turn that into an open source project. And this is day one. So where is it going to go? It has to go into the sandbox tier. So that those kinds of projects are being nurtured to the point where they can get more users. So for example, for incubation, you need to have three production users as one of the bars to get into incubation.
Now, that means three, just three people, or
no. They have to. It's in the judgment of the TOC. So nothing is. There are some objective rules and numbers, but in the end, it's a bit like a court of law where people are making a judgment and it's a normative process. So we're looking for three reasonably convincing use cases. It could be three companies. It could be two companies and one big, you know, CERN, which is not a company. It's a huge science project. Do you know what I mean? So but it can't be, you know, my three friends who live around the corner from me in my university. It has to be real use cases. And they have to be, you know, been going for a little while and to be able to talk about it and be plausible.
Okay, then you joined and some days, weeks, months, years later, you graduate.
Yeah, I mean, the graduation process is going to get faster in the future because people will be able to look at other governance models from other projects that have already graduated and say, I will adopt that one. The Kubernetes model is pretty complex because Kubernetes is a big project. If you take a small project like CoreDNS, that is much more narrowly focused. It can move forward perfectly quickly with a handful of maintainers, and they can agree a very, very informal model of governance. So that's important. Another criterion, I believe, is that we require maintainers or committers, if you prefer that terminology, from multiple organizations. I can't remember whether it's two or three right now for graduation. But, you know, you can't have this kind of single company open source if you want to graduate. And that was an important business model for a while, if you look at something like MySQL. Mm-hmm. But with the foundation, I think we're heading more and more towards explicitly requiring multi-companies or, you know, proof of diversity of contribution.
How often do you at the TOC come together and vote?
We have a meeting every 2 weeks. I should say it's an open meeting. anyone can join. It's just a dial-in. It's on Tuesdays at, in UK, I'm in London, so UK 4 p.m. For people in Copenhagen, that's 5 p.m. For any Americans, San Francisco, 8 a.m. Every other Tuesday. It's the first Tuesday of the month and the third Tuesday of the month. I should also say that the organizers of this call are very approachable. You should feel free to contact anyone that you hear about in relation to the community. Chris Anisichik, who's the COO, Dan Kohn, who's the executive director, myself, any member of the TOC, just find our email address or hit us on Twitter, and you'll find that people will help you to do what you want to do. I should mention that one of the things that we've done recently with the TOC is create an informal community role of TOC contributor, because as time has gone by, there is more and more work to do. So TOC contributors are people who do things like due diligence evaluation. So one of the criteria for becoming a CNCF project at incubation level is that you have a sponsor from the TOC and that you undergo a thorough due diligence of the project. Okay, so it's not just that you have people using it, but we must be able to convince ourselves the project is well architected, the code is well written, that people writing the code know what they're doing. And this is can take a long time. I mean, recently we just did NATS, which is a messaging system. We spent months and months on the due diligence on that just because we wanted to speak to a lot of people in the team. It was great, though. So the TOC contributors are there to help with that. People can volunteer to be a TOC contributor. You can do technical documentation. You can help with white papers. There's all sorts of things that you can do. We have about 30 or 40 people doing that now.
And how many voting people are on the TOC?
Nine.
Yes. So the TOC is constituted as nine voting members. The process for selecting those people is, I'm afraid, rather complicated. it is described in full in writing in our charter, which is on cncf.io website, and probably on one of the web pages, there might even be a summary of what you need to be aware of. But yes, we have many processes like that are documented on the site.
So last year at the KubeCon here in Europe, I think there was around 8 projects, and now there are 20. How do you think how long this will last? I mean, will there be 200 in some years, or is there a sort of limit?
Ingo, there is no limit.
The sky is the limit.
The sky is the limit. I don't know. I think very much depends on the broad scope of the CNCF. For example, we've recently started bringing in a couple of projects in relation to data storage, Rook and Vitesse. We also have a storage working group, which is trying to figure out more of a sort of roadmap and a landscape and a mission plan, just generally speaking around the cloud native storage space, which has many potential different parts, you know, existing storage vendors, new open source projects, things that run inside Kubernetes. So, you know, there's potential to decide it would be very important to have a lot of different storage capabilities, interfaces, storage engines, databases, or we could reach the view that that's not such a great idea. You know, not everything has to be in the foundation to be successful. It's there to have the core cloud native moving forward. So based on that decision alone, that would make a huge difference to the number of potential projects. And the same thing for networking, and the same thing for systems that sit on top of Kubernetes and other container systems. So in my keynote talk on Wednesday, I spoke about how we're seeing a blossoming of new projects that live on top of Kubernetes. For example, Kubeflow, which is run TensorFlow machine learning on top of Kubernetes. Make it easy. I can go to GKE or EKS or AKS or KubeADM, and I can just deploy machine learning very quickly. That's fantastic. I think we're seeing a lot more of these projects appearing. Should they all be in the CNCF? If so, then we could have thousands of these things. But then we would want to have them looked after in a very specific way. You know, you can't have a conference like this and have 1,000 projects and expect everybody to turn up.
So this discussion is still ongoing.
Everything about the CNCF in this respect is highly iterative. I think it's very much about trying to go with the market, not trying to get too far ahead of the real world of adoption. You know, one of the reasons that the CNCF is the way that it is that we took the view that we had to help cloud native be successful without trying to predict exactly what would happen, where and how. Because usually when you do that in technology, you're proven wrong. So you have to figure out where you can apply pressure, spend money, and where the rest of the community and the market will figure things out for you. And you should just make that happen. Okay. Not get in the way.
I saw this really nice landscape map on the CNCF website, where you can see all the cloud native projects, not just limited to CNCF, but all around.
I think, yeah, there is a thing called the landscape. Originally, this was conceived as a way of showing the broad stack, if you will, or architecture for the projects, and thereby saying which areas the CNCF might want to support, which areas it would leave out. Now, it lists a lot of projects that are not necessarily cloud native or open source, just to give people more context. And as a result, it has been accused of being a little bit confusing. There is now an interactive landscape, so you can kind of build your own landscape. I think, you know, if people should not take it too seriously. It's just a guide to help you think about how things fit together. If you have questions about what would make other kinds of material of that sort that express different types of information, perhaps more simply, then do please get in touch. There's also something called a trail map, which you may or may not have seen, which is portraying different phases of cloud native adoption as a sequence, you know, containers, then CI/CD, then orchestration and things like that.
Mm-hmm. So, but it's a good starting point to see what is around, then get to know some projects and take one or more of them into consideration, how to build my own stack.
Yeah, I mean, I think one of the things that's important is that, you know, different cloud native end user use cases will have different scales, different non-functional criteria, different needs for availability, and not everyone has to build a full stack. Sometimes you'll be able to, you know, just use Prometheus for monitoring. You won't want to use anything else. That's a lot of the projects have standalone use cases. We're seeing a lot of people using Kubernetes with Prometheus. Does that mean that every time you run Kubernetes, you have to use Prometheus for monitoring? Certainly not. So, yeah, there is a sense of customization and adapting to specific user needs, I think.
There are also now over 50 Kubernetes distributions, which are kind of certified.
55, I believe. Okay. Yes, I mean, one of the roles of the CNCF as a organization is to set up processes for certification, both of developers, support companies, distributions, etc. You know, this is something that we do because we think it helps users. But if users feel it's not helpful or they want other things, they should also tell us. I think the number of Kubernetes distributions is not necessarily an indicator of the success or failure of the CNCF. I mean, obviously 55 is quite a lot. We'll see how this evolves. One of the ways that Kubernetes could evolve is to become much more compact based on a kernel system and then have everything else be a sort of modular extension. If that happens, you'll probably see a much larger number of Kubernetes distributions. On the other hand, if Kubernetes grows and grows and grows sort of monolithically, it'll become more and more expensive to be a distributor and a company supporting it. So you'll probably see a shrinking of the number of distributions. So you can see how the future of the business indicator is actually tied heavily to a technical decision. And that comes from the project itself, not from the TOC or the CNCF. It's from the Kubernetes leadership based on what they think is the right way to build this technology to solve the problems that it does. So yeah, I wouldn't get too hung up on how many distributions there are.
Okay, so you said there are also certification processes for developers. So I saw there's a certificate for Kubernetes application developers and some free courses you can take.
That's right.
Yeah. Can you tell me something about that? So is there, yeah.
The courses were developed about 6 months ago. And the certification is an online exam that is tied to the course so that you can read up and then take the exam and you sit there for a couple of hours. I don't think it's a very exciting process. And the machine will ask you questions.
And then you get a certificate.
And then you get a percentage score of how many questions you got right. And if you get over a certain number, then it deems you to be an acceptable person for administrating or developing on Kubernetes.
That's also a process in the CNCF to say, okay, we have a project, but we have also people working with the projects, and this is your paper. You can see
it's a very important topic of the day in open source communities. You know, this is one of the ways we've moved on from the '90s. Apache, you just needed a subversion repo. Now we have all sorts of debates about what does it even mean to be an open source contributor. And I think people are coming to an understanding that an open source project isn't just about, you know, one or two engineers writing code for the kernel. It's about people testing it, user acceptance, documentation, a whole raft of different sort of supporting roles around just the code. So CNCF can certainly help to foster that and in some cases fund it.
Yeah, and maybe also legal matters.
Absolutely. Yeah. Any foundation. I should have said this at the beginning. One of the most important and fundamental roles of the CNCF and the Linux Foundation, the parent organization, is to enable a project to have a neutral home. So that, you know, if you're competing, two competing companies can work on the same open source project. For example, it solves many problems, but that's one of them. Long-term health, legal support, you know, recourse, things like that.
And there's also a diversity program helping people to come to conferences like this.
Another really important area is diversity. You know, if you are serious about claiming that projects will be high quality and will grow, I think you need to understand that growth and quality are improved by diversity of contribution. So it's actually in the interest of the projects to be diverse. We have a diversity program in the CNCF, which is well funded. And going pretty well. You should talk to Chris Nova, who's one of the advocates as part of that program, or talk to Dan and Chris, who are, as I mentioned, the ED and COO of the CNCF, about the details. One of the things that it funds is scholarships for people to attend events, for example.
So as CEO of Weaveworks, you're doing a lot of stuff with Kubernetes and cloud native. Where do you think the way is heading in the next, I don't know, 1 year, 2 years, 5 years? I know it's a trick question, but what do you think?
I think, you know, I tried very hard when I was involved in setting up the CNCF with other people to make it an organization that didn't specialize in predicting the future and getting it wrong and then being embarrassed. I did actually provide an idea of where it might go on Wednesday when I did the keynote talk at the end of the keynote session. Do recommend people look at the slides and watch the 20-minute video. There are a few slides there about a kind of roadmap for the next few years. One of the things that we need to figure out this year is more information about storage. We need to get better at the developer on-ramp, things like CI/CD tools and things like that, enabling a much larger class of developers to build applications. Kubernetes today is growing fast, but it's still a bit of an expert thing. Do you know what I mean? We don't want people to have to hire consultants to build Kubernetes applications. It should be something anyone can do. Looking further ahead, I think there is this question of how many systems will appear that live on top of Kubernetes, which would be very exciting if there's lots of them. Also, there's the business concerns. You know, if you go into the boardroom of a big company and you talk to people, who've been in the industry for a long time, not necessarily doing tech, and you ask them about this stuff, they're like, what does it mean for me? You know, I know I have a technology team. Why should I increase it in size to do things with this technology? And the answer is the cloud and, you know, the era of digital and the web have had a very specific benefit to the business to do with how it saves money, you know, how it has flexibility. And we need to map things like cloud native onto those benefits. Otherwise, you know, no one's going to fund big projects.
Okay. Thanks a lot. Alexis Richardson, CEO of Weaveworks and chair of the TOC at CNCF. Thanks.
Thank you, Inga.
Hi, this is Greg Crow Hartman. I'm a Linux kernel developer and this is Radio Talks.
Ja, technisch gesehen haben wir natürlich noch Frühling und damit war das auch ein Frühlingslied. Das war Pocky DJ mit Springtime. Und wenn ihr tolle freie Musik habt, die ihr hier auch gerne mal gespielt haben wollt, weil ihr die besonders gut findet oder weil ihr sie schon immer mal im Radiotux hören wolltet, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an redaktion@radiotux.de und dann kommt das mit auf unsere Liste und vielleicht ist es demnächst mal in einer der Sendungen. Kommen wir zurück zur Cloud Native Con, beziehungsweise kommen wir auch so ein bisschen wieder zurück nach Deutschland, denn das nächste Interview ist mit Andreas Jäger von SUSE und da geht es um das, was SUSE so mit diesem ganzen Cloud-Native-Zeug macht. Die haben da so ein Produkt oder mehrere Produkte draus gemacht und darüber habe ich mal mit Andreas Jäger gesprochen. Ja, ich bin jetzt hier auf der KubeConf 2018 in Kopenhagen. Bei mir ist Andreas Jäger, er ist Produktmanager für die CaaS-Plattform bei SUSE. Hallo Andreas.
Hallo.
Vielleicht kannst du uns erstmal erklären, was ist die CaaS-Plattform? Was macht ihr da?
Mit der CaaS-Plattform haben wir ein Produkt, was dem Kunden hilft, Kubernetes in seinem Rechenzentrum oder also on-premise oder auch in der Cloud aufzusetzen und laufen zu lassen. Also Day One Installierung, aber auch Day Two Operations mäßig, um einen kompletten Cluster aufzusetzen, ja, abzudaten, um containerisierte Workloads auf Kubernetes laufen zu lassen.
Und Kubernetes hast du jetzt gerade schon gesagt, aber was setzt ihr da für Technologien ein?
In der CaaS-Plattform selber. Wir haben da zum einen als SUSEberg, wir kommen vom Betriebssystem-Hintergrund, OpenSUSE, SUSE Linux Enterprise ist hoffentlich bekannt. Wir haben unser SUSE Linux Enterprise angepasst als ein Container-Host-System, wo wir alles weggeschmissen haben, was man nicht braucht und angepasst die Sachen, dass die mit Kubernetes laufen. Als sogenanntes SUSE Micro S. Dann nutzen wir zum Aufsetzen vom Cluster die üblichen Autoyast, um den ganzen Cluster aufzusetzen. Und wir nutzen dann zur Konfiguration von dem Cluster, nutzen wir dann Salt als Konfigurationsmanagement, um die ganzen Komponenten zu konfigurieren, dafür zu sorgen, dass auf Kubernetes Sachen TLS-enabled sind, sauber konfiguriert, etc.
Das heißt, die CaaS-Plattform ist eine Kubernetes-Distribution und noch ein bisschen ringsrum, oder wie?
Genau, das ist eine Kubernetes-Distribution, die alles dabei hat, was man braucht, um Applikationen in Kubernetes zu laufen. Wir haben obendrauf noch, also wir bringen den ganzen Unterbau mit, Bare Metal angefangen, alles drauf, dass man aus einer Hand installieren kann. Wir bringen ein Dashboard mit zum Installieren, zum Updaten. Wir sind dabei, wir bringen auch Helm mit, weil es eines von den Tools, die wir gemerkt haben, die da sind. Und wir bringen auch zusätzliche Produkte mit, die man on top installieren kann. Wir haben auch eine Cloud Application Plattform, die hilft, Kubernetes hilft, die Applikationen schnell zu fahren. Aber die Frage ist, wie baue ich meine Applikationen? Das ist eine zweite Sache. Und dafür haben wir ein Cloud Foundry basiertes Produkt, was wir auf Kubernetes portiert haben, was auf der SUSE CaaS Plattform auch läuft.
Das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich meine, es gibt ja, weiß ich nicht, über 50 verschiedene Kubernetes-Distributionen gerade. Also was ist da, was macht ihr anders?
Was wir anders machen, gibt, glaube ich, fast 60 Distributionen mittlerweile, die es machen. Wir sind eine der wenigen, die halt komplett ein OS mitliefern und nicht auf irgendeinem laufen. Was halt wichtig ist, ein OS-Update kann halt auch ein Cluster kaputt machen. Wird bei uns nicht passieren, wenn wir das Ganze vorher testen. Auch dadurch einfach zu installieren, adressiert den Operator vom Rechenzentrum auf die Art und Weise. Wo wir uns natürlich auch unterscheiden, ist was wir on top auf dem Ganzen mitliefern. Und SUSE Cloud Application Plattform ist da eine Sache, wo wir Cloud Foundry genommen haben, was normalerweise in Virtual Maschinen läuft, es containerisiert haben und auf Kubernetes laufen lassen. So dass man also da, wenn man will, noch einen zweiten Schritt eine Developer-Story daraus bauen kann, automatisieren kann. Oder man macht halt den Do-it-yourself-Approach und nimmt die einzelnen Komponenten, die man für eine CI/CD braucht, für Bauen und so weiter, für eine Container-Story, für seine Microservices, macht die selber. Dafür bietet CaaS natürlich auch eine Plattform.
Okay, aber Continuous Integration und sowas, das ist alles mit dabei?
Continuous Integration ist nicht dabei. Das sind Komponenten, die der Kunde... Es gibt so viele verschiedene Sachen, ob es ein Jenkins ist, ein OpenStack Zool, ein Concourse oder ähnliches, wo Leute auch Sachen haben. Da bieten wir jetzt nichts Besonderes an, sondern sagen,
Da haben, Kunde selber machen.
Da haben die meisten Kunden schon ihre Entscheidung getroffen, was sie machen.
Okay, muss ich jetzt ausschließlich dann SUSE einsetzen oder kann ich jetzt auch sagen, meine Container können auch auf einem Debian oder auf einem Ubuntu oder von mir aus auch auf einem Red Hat laufen?
Für die Container, die benutzt werden, da kann irgendein Container benutzt werden, kann also ein Alpine-Base-Container sein, ein Red Hat-basierten Ubuntu sein, das ist alles kein Problem. Wenn ein Slash-basierten, wir haben auch Basis-Container, ein Slash-basierten benutzt, können wir natürlich auch unterstützen, was im Container läuft, also sprich die Komponenten, die von uns kommen. Wenn jetzt ein Apache im Container läuft, der auf ein Slash ist, werden wir diesen auch den Apache selber unterstützen. Wenn das ein Third-Party-Container ist, mit einem Apache drin, auf dem Alpine basiert oder ähnliches, sagen wir, wir unterstützen nur die Ausführung von diesem Container, aber können natürlich nichts innen drin machen, was nicht von uns kommt. Die Teile, die von uns kommen, unterstützen wir, aber gleichzeitig unterstützen wir halt auch. Es ist eine Plattform, wo alles drauf laufen kann. Da haben wir keine Restriktionen.
Also ich kann die Sachen dann auch in AWS oder Azure packen oder so, die Container?
Wir sind eine zertifizierte Kubernetes-Distribution und die Story von Kubernetes, von Docker ist, baue einmal und es läuft überall. Solange man keine Sachen einbaut in den Container, wo man testet auch bestimmte Kernel-Versionen oder ähnliche Sachen, ist das halt gegeben. Und klar, alles was bei uns läuft, wird auch auf einer anderen Kubernetes-Distribution laufen, weil wir alle zertifiziert sind in dem Rahmen.
Jetzt ist natürlich Security ein großes Thema in Containern. Wir hatten ein paar über die Zeit schon ein paar Sicherheitslücken, dass die Container halt nicht geupdatet werden. Habt ihr da irgendwas, was ihr integriert?
Wir sind gerade dabei. Wir liefern eine Registry aus mit einem Frontend, was es uns genannt Portus, was es uns erlaubt, was dem Benutzer erlaubt, Authentifizierung zu machen auf der Registry. Die normale Docker Registry kann ja jeder drauf pushen. Da haben wir also Authentifizierung drauf. Und für die Registry haben wir jetzt Claire eingebaut, also Scanning von Images. Aber genauso. Und wir haben unseren SUSE Manager erweitert, dass der Images bauen kann und dann dementsprechend auch feststellen kann, der merkt sich dann dass sind die Versionen in den Images drin und kann dann Scanning tun, diese Images laufen. Ich habe hier ein neues Update für OpenSSL. Wo habe ich das reingebaut? Wo ist das Ganze? Also retroaktiv in dem Fall, sachlich mit aus Test gebaut habe. Da sind verschiedenste Optionen. Gibt aber auch genug Third Party Software, die auf Kubernetes läuft für Security-Sachen. Wir haben jetzt gerade gestern ein Announcement gemacht, wo wir uns mit einigen von diesen ISVs zusammengetan haben, eine Partnerschaft, dass diese Sachen auch bei uns laufen, dass wir die Sachen zusammen supporten. Da gibt es verschiedenste Sachen, die man auch benutzen kann.
Das ist Kubernetes natürlich ein großes Open-Source-Projekt. Seid ihr da in irgendwelchen Special Interest Group, also Gruppen, wo man halt Spezifikationen und Weiterentwicklung stattfindet, wo ihr dabei seid und wie funktioniert die Arbeit da so?
Wir sind in ein paar Sachen dabei, aber jetzt nichts, wo ich jetzt sagen kann, da haben wir eine signifikante Arbeit gemacht. Da sind wir gerade dabei, unser Team aufzubauen. Da möchte ich mehr sehen. Eindeutig. Die Arbeit was ich bisher in den Arbeit von den SIGs mitbekommen habe, das ist eine sehr offene Arbeit. Sie ist von der Kultur anders als manche andere Kulturen, die ich vorher kannte. Im Vergleich jetzt zu einer Kernel-Community oder auch zu einer Open-Stack-Community, sehr, sehr, sehr viel interaktiver in manchen Sachen auch andere Möglichkeiten. Aber eine sehr offene Community, wo man mitarbeiten kann. Und es ist schön, damit zu arbeiten.
Okay, also ihr macht da ein bisschen mit, aber es wird jetzt wahrscheinlich dann verstärkt, habe ich dich richtig verstanden?
Wir machen ein bisschen mit, aber es wird verstärkt, ja.
OpenStack hast du gerade erwähnt, spielt es jetzt irgendwie eine Rolle bei dieser CaaS-Plattform? Läuft ja auch auf, kann es auch auf OpenStack laufen, brauche ich das überhaupt?
Ich habe OpenStack deswegen erwähnt, weil ich vorher sehr viel für OpenStack gemacht habe und ich das von der Kultur, von der Community kenne. Aber da, um direkt auf deine Frage drauf zu gehen, wir haben auch eine OpenStack-Distribution, auf der läuft natürlich SUSE CaaS-Plattform auch das Gleiche. Ich kann es installieren, das ist auch unsere Testplattform, da machen wir alle unsere Skalierungstests drauf, also in unserer Entwicklungsumgebung. Dementsprechend ist das die am besten getestete Version. Darüber hinaus laufen wir natürlich auch, wo wir hinwollen. Wir wollen auf Bare Metal. Da wollen viele hin. Wir laufen auch in der Public Cloud. Aber OpenStack ist am einfachsten für uns zu testen, weil es von der Skalierung her.
Okay, also alle Möglichkeiten. Wenn ich jetzt sag, Docker hast du vorhin auch erwähnt, aber Container sind ja, es gibt ja viele verschiedene Container-Engines. Kann ich irgendeinen nehmen oder sagt ihr, nee, es muss Container-D sein oder Rocket kann man vielleicht auch noch verwenden, aber alles andere geht nicht?
Wir bringen alles mit. Also, heutzutage bringen wir Docker mit. Jede Kubernetes-Version ist auch nur mit einer bestimmten Docker-Version getestet. Und je nachdem braucht Patches, um mit einer neueren zu gehen, weil Docker sich auch schon mal inkompatibel ändert. Deswegen hat man da spezielle Docker-Versionen drin. Wir sind gerade dabei, für unsere Version 3 von SUSE CaaS-Plattform Creo einzubauen, was mit Docker den RANSI-Part teilt, also zur Execution vom Ganzen, aber einen wesentlich kleineren Daemon ist, also nicht einen Daemon, wesentlich kleinere Architektur hat, die dementsprechend sicherer ist, die hoffen auch stabiler auch hinzukriegen. Die ist unserem Docker enthält zum Beispiel Bauen von Container, was ich im Kubernetes gar nicht brauche in der ganzen Sache. Das wird jetzt in SUSE CaaS Plattform 3 eine Option sein, ein Cluster aufzusetzen, entweder mit Creo oder mit Docker. In zukünftigen Versionen werden wir wechseln und sagen, wir wollen mal ganz auf Creo gehen, basierend auf den Erfahrungen, die wir jetzt sammeln mit der Stabilität von Creo. Wichtig hierbei ist, es ist alles OCI-compliant. Docker Images, die heutzutage auf Docker laufen, werden auf Creo genauso laufen. Das ist transparent.
Wie sieht's mit Kata-Containern aus? Also das scheint ja jetzt auch so eine neuere Lösung zu sein.
Ja, Kata-Container ist den Aspekt der Security. Ich kann aus dem Container ausbrechen, aus jedem. Google hat ja hier gestern auch das Gewiser-Projekt angekündigt, als eine Möglichkeit, eine Sandbox zu machen. Und Kata-Container ist eine andere Möglichkeit, wo ich halt einen Hypervisor habe. In diesem Hypervisor einen kleinen, minimalen Kernel mache, aber dafür, der war so minimal ist, dass er genau einen Container ausführen kann, nichts anderes und dementsprechend auch schnell startet. Nicht eine virtuelle Maschine, wo ich eine Minute vielleicht brauche mit allem, sondern unterhalb von einer Sekunde starte, wie ich einen Container starte, dementsprechend die Protection von der CPU für das Ganze gibt. Kata-Container ist eine Sache, die wir uns anschauen, zu integrieren. Das Projekt wurde letztes Jahr im Dezember in Austin auf der KubeCon angekündigt. Ist noch sehr jung, da sind zwei Projekte zusammengewachsen. Wir verfolgen es. Ich würde es gerne raufnehmen als eine Alternative, beziehungsweise man kann es auch einbauen in Creo. Aber müssen wir uns auch mal anschauen, was jetzt Gewiser macht, wo die Entwicklung dahin geht. Da ändert sich so viel, dass ich jetzt nicht sagen kann, dass es... Wir werden das zu dem Zeitpunkt machen. Ja.
Also steht noch nicht auf der Roadmap, aber ihr guckt es euch an.
Es steht auf der Roadmap drauf, momentan. Schauen wir, wie sich Sachen entwickeln.
Wie funktioniert eigentlich die Kommunikation bei euch unter den Containern? Also was habt ihr da für eine Netzwerkschicht?
Wir haben für eine Netzwerkschicht, die wir nutzen momentan Flanell, was halt jeder mit jedem Wesentlichen sprechen kann. Für Version am Ende des Jahres werden wir auf SLE15 gehen mit einem neuen Kernel und planen dann auch Cilium zu nutzen, was uns aufgrund von dem Packet-Filtering, der eingebaut ist, halt auch Network Segregation gibt und eine Firewall zwischen den Containern. Gibt aber auch Third-Party-ISV-Lösungen, die auch Firewall auf Flanell basierend da ermöglichen.
Was gibt's sonst noch für neue Features oder nicht nächste Features, die ihr so für Version 3 dann plant?
Mit jeder Version von Kubernetes entwickelt sich rasend schnell weiter, kommen 4 Releases im Jahr raus. Dementsprechend gehen wir auf eine neue Version. Wir werden aber auch Laufzeit des Produktes neue Kubernetes-Versionen als Online-Updates rausbringen und auch neue Features währenddessen. Creo ist die eine große Sache, die ich vorhin schon erwähnte. Wir haben auch uns auch die Art und Weise, wie man Cluster aufsetzt, einiges verbessert. Wir machen Integration im Cloud-Bereich, auch im Bereich im OpenStack von Load Balancer und von Storage, dass man die nutzen kann. Wir arbeiten mit Third-Party Storage-Vendors zusammen, für deren Hardware und unser CAS zusammen zu zertifizieren, dass ich da die Storage nutzen kann, die halt an einem Container attachen und wenn der Container moved, die Storage mitläuft. Das sind Sachen, wo wir dran sind.
Ich könnte aber auch, wenn es nicht ein externer Vendor ist, ich könnte auch das auf Celeste-Basis mit, weiß ich nicht, CEF oder sowas machen, oder?
Natürlich, ich kann auch CEF dazu benutzen. Das unterstützen wir schon. Ich kann NFS benutzen. Das sind Optionen.
Jetzt ist die CAS-Plattform, du hattest ein paar Sachen erwähnt, dass ihr zum Beispiel fürs Deployment ziemlich viel Salt benutzt. Was, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Know-how in Puppet, Chef, Ansible habe, kann ich das austauschen oder ist das ein verpflichtender Punkt?
Das ist ein verpflichtender Punkt. Wir haben halt ganz als Blackbox, das Salt setzt den Cluster auf und dementsprechend ist das nicht austauschbar. Es ist Teil von der Integration, die wir haben.
Dann gibt es, ich meine, CAS-Plattform ist jetzt für große Unternehmen oder für mittelständische Unternehmen von mir aus. Wenn ich jetzt ein Privatanwender bin, dann gehe ich wahrscheinlich nicht einfach zu euch und sage, ich hätte jetzt mal so diese CAS-Plattform. Vielleicht kann ich sie noch testen für 14 Tage, aber im Endeffekt ist es natürlich ein Ding, was sich Unternehmen kaufen. Jetzt habe ich gelesen, es gibt auch ein Projekt, das nennt sich OpenSUSE Cubic Project, was ja auch aus einem Community-Ansatz irgendwas mit Containern macht. Kannst du da ein paar Worte zu sagen?
Ja, lass mal erst noch zurückgehen. Also ich kann CAS-Plattform für 60 Tage testen, nicht 14 Tage. Ja, die andere Sache beim Testen, ein Kubernetes-Cluster, ich kann einen Minikube nutzen, um auf einer einzigen Virtual Maschine alles machen, klar. Wenn ich aber ein Real-Life-Szenario habe, brauche ich mindestens einen Master und habe ein, zwei Worker. Ich brauche schon einen etwas größeren Laptop oder Workstation, um das Ganze virtuell testen zu können. Ist also auch nicht für jeden gemacht da, weil es Kubernetes wirklich von der Idee kommt. Ich habe hier Hochverfügbarkeit, ich habe einen Cluster, den ich aufsetze. Also mehr Scale als im kleineren Bereich. Wir haben halt OpenSUSE Cubic, genau, was unsere, ich sag mal, Entwicklungsumgebung ist. Wir haben leider den Fehler gemacht, falsch angefangen. Wir haben erst intern entwickelt und haben es dann nach OpenSUSE portiert. Normalerweise, wo wir propagieren, ist, wir entwickeln in OpenSUSE und wenn treiben die Sachen voraus und dann frieren wir einen Stand ein und releasen die dann als ein Produkt. Momentan machen wir uns da verkehrt herum. Wir vorwärts portieren jetzt Sachen hier von SUSE CAS Plattform. Unsere Entwicklung ist die ganze Zeit im offenen Bereich. Unsere Repositories sind öffentlich. Auf GitHub findet man das Cubic-Projekt. Die ganzen Sourcen, die wir nutzen. Alles, was wir machen, ist Open Source. Und dementsprechend findet jetzt da auf OpenSUSE Tumbleweed-Basis das Cubic-Projekt statt, wo wir halt auf neueren Kernel und so weiter in die nächste Richtung gehen. Sprich, da sieht man auch all die Änderungen, die wir gemacht haben für Version 3. Sind da auch schon zu sehen, sind eingebaut. Andererseits haben wir noch ein paar Sachen, weil wir andere Kernel-Versionen haben und ähnliches. In Python 3 statt in Python 2, was auch angepasst werden muss, wo es momentan ein bisschen hakelt an der Kubik-Seite. Also sprich, ich will damit sagen, Kubik läuft, aber es ist noch nicht so stabil, dass ich jetzt sagen kann, jeder latzt hier runter und wird Spaß damit haben. Da sind noch ein paar Sachen zu machen, wo wir dran am Arbeiten sind. Ich hoffe, in den nächsten paar Monaten, dass dann halt auch als umsonst eine Lösung, Leading Edge, von dem wir dran arbeiten, sind auch jederzeit verfügbar ist.
Das ist dann wahrscheinlich dann auch andersrum passiert, also dass die Entwicklung dann halt im Cubic-Projekt stattfindet und ihr dann Sachen in die CAS-Plattform übernehmt.
Ganz genau. Sollten wir diesen stabilen Prozess haben, wo wir da die Richtung ändern.
Okay, also jetzt vielleicht schon mal reinschauen, aber vielleicht noch ein paar Monate warten, wenn wir was Stabiles haben.
Reinschauen und mitmachen, gerne auch jetzt jederzeit. Als zum Benutzen. Lieber nachfragen, gibt auf unter cubic.opensuse.org steht Informationen, auch wie man es kontaktieren kann, wenn es der geile Status ist.
Ich habe vorhin eine Sache vergessen zu fragen, und zwar, ihr habt wahrscheinlich auch die Möglichkeit, weiß ich nicht, dass ich so ein Marketplace habe oder sowas, dass es bestimmte zertifizierte Anwendungen gibt, die ich halt auf den Kubernetes-Cluster packen kann. Also wo SUSE sagt, yo, die Anwendung haben wir getestet, die funktioniert.
Genau, das hat nicht als Marketplace, sondern als Teil von unserem Announcement gestern. Wir haben uns mit den ersten ISVs zu tun. Für Slash haben wir einen Katalog mit Software, ISV-Katalog, und den haben wir jetzt ausgebaut für Container auch, wo wir mit Firmen zusammentun, die ihre Software kommerziell machen, dass wenn jemand CAS-Plattform kauft und die Lösung zusammen kauft, dass wir das zusammen supporten.
Guckt ihr da auch, dass das Zeug sicher ist?
Momentan schauen wir nicht, wir liefern nicht die Container aus. Dafür sind die ASWs verantwortlich. In einem weiteren Schritt, wenn wir die Container ausliefern, müssen wir natürlich auch gucken, ob die sicher sind. Es ist momentan mehr ein Katalog, wo wir halt sagen, dass das sind Lösungen, sie wurden getestet. Und wir verlassen uns darauf, dass die Partner dafür sicher sind. Auch einige aus dem Security-Bereich. Da gehe ich von aus, dass sie das richtig machen. Aber wenn wir natürlich Container selber ausliefern, haben wir auch eine entsprechende Verantwortlichkeit.
Gut, vielen Dank. Andreas Jäger, Produktmanager für die CAS-Plattform bei SUSE. Und viel Spaß hier noch auf der KubeCon.
Danke, Ingo.
We'll be right back. Hello, this is Mark Shuttleworth, founder of the Ubuntu Project, and you're listening to Radio Tux.
Ja, wir sind immer noch bei Radio Tux im Wonnemonat Mai, und das war Dean Moore mit Superimposter, und wir kommen von SUSE zum großen Rivalen sozusagen zu Red Hat. Und zwar habe ich mit Brandon Phillips geredet. Den hatten wir auch schon genau vor einem Jahr hier in der Sendung, als wir auch auf der Cloud Native Con und KubeCon waren und da auch schon so ein paar Projekte wie Prometheus vorgestellt haben und Core DNS. Also wer sich da in die Projekte nochmal oder wissen will, was es so für verschiedene Projekte gibt, der kann auch tatsächlich sich nochmal die alte Sendung anhören oder natürlich auch auf die Homepage der Cloud Native Foundation gehen und gucken, wie viele verschiedene neue Projekte in der Zwischenzeit dazugekommen ist. Auf der Seite der Cloud Native Foundation gibt es auch diese tolle Landscape, also so eine Übersicht, wie welche Projekte alles dabei sind, die nicht nur Teil der Cloud Native Foundation sind, sondern auch andere Projekte, also teilweise sogar welche, die nicht Open Source sind, sondern Closed Source entwickelt werden, aber überhaupt alles mal zu sehen, was zu dieser Welt der Cloud Native sozusagen gehört. Außerdem ist so eine Trailmap dabei, also wie man vorgehen würde oder wie die Cloud Native Foundation sich vorstellt, wie man vorgehen könnte, wenn man seine Applikation quasi in die neue Welt transferieren möchte. Was sich geändert hat seit letztem Jahr ist, dass Red Hat CoreOS gekauft hat, und ich habe mit Brandon Phillips mal geredet, wie das alles so zustande kam und was sich dadurch vielleicht verändert.
Yeah, I'm here on the KubeCon 2018. With me now is Brandon Phillips. He's the CTO of CoreOS at Red Hat. Hi, Brandon.
Hi, thanks for having me.
So CoreOS was bought by Red Hat a couple of months ago. How did this work out?
Yeah, so bringing the teams together has been really great. The engineering teams have been working together inside of Kubernetes pretty hand in hand for a while now. We've had a lot of funny moments where people have been working together on an open source project, and then now that we're inside of Red Hat, they're like, oh, that's why you were working on that, or that's why you cared so much about that. So it's been kind of like two estranged families coming together in some ways. And then on the product side, it's been rather exciting to see a company like Red Hat with so many large enterprise customers so rapidly adopt some of the ideas that we had inside of CoreOS around automated operations and some of the technologies we were building, like Quay, and some of the ideas that we had in Tectonic. So it's been definitely a good integration between the two teams.
And what has changed for you personally?
So for me personally, my first child was born 2 weeks before the acquisition. thank you. And then I've been working a lot on integrating the teams. So doing less net new technical work and more figuring out how integrations and how we get the value of Tectonic built into the OpenShift product has been the big change. That being said, a lot of that roadmap's being sorted out and is going to be talked about at Red Hat Summit. And so I'm looking forward to spending time doing more upstream Kubernetes stuff. I've had to put a lot of it on pause for the last three or four months, but definitely looking forward to getting back into it and building some new stuff.
Okay, so your main focus will be Kubernetes in the future?
Yeah, for sure. Particularly a lot of what we're starting to think about with the operators and the operator framework. Where does Kubernetes go now that we've established ourselves as kind of the de facto across all the clouds? Like, the answer to hybrid cloud is really has become Kubernetes. And so where do we need to invest in technologies to compete further up the stack and make hybrid cloud not just something about raw compute, network, and storage, but something about applications, something about a system that enables infrastructure owners to do things that they should be good at, like security, monitoring, metering, understanding how their systems are being consumed, where they're spending money on servers. So those are the things that I'm getting excited about. It's been 5 years since we started CoreOS, and before Docker even existed, 5 years of building really difficult infrastructure software. And now it's opening up all these new opportunities, and looking forward to taking advantage of some of those new opened opportunities.
CoreOS also started some other projects like Container Linux and Rocket. How are these projects fit in the Red Hat world?
Yeah, so Container Linux will continue to be an open source project. It was a component of Tectonic, the product, and yeah, it'll continue as. And then the other one that you asked about was
Rocket.
Oh, Rocket. Rocket is in an interesting spot. So we introduced Rocket, and our target was to hit Kubernetes. And I think one of the interesting things is that although we didn't get Rocket integrated super well into Kubernetes, a lot of the values that we had in Rocket around easy system administration, a separable non-daemon system for security and isolation, even some of these isolation things that Google introduced this week, those are running into a project inside of Kubernetes called CRIO that was originated by Red Hat. And so it's, I think even though Rocket hasn't achieved its original goal of getting integrated into Kubernetes, it has achieved inspiration on technology that is going in. And so that's where the project is. Rocket continues to get a lot of usage outside of the Kubernetes context. We use it a lot in Container Linux, but it's less and less related to Kubernetes as Kubernetes continues on its path of integrating containers in a bunch of different novel ways. So.
Yeah, and I heard people are complaining about Rocket. That's not that the development is a little bit slow, and there is no OCI compliance and something like that. So it's the project is end of life or something like that.
Yeah, I mean we're still maintaining releases. Like I said, we use parts of it inside of Container Linux, but there's really no forward roadmap because I think. Containerization, for the most part, the interesting bits are integrating it into Kubernetes. I mean, you're seeing, I think it'll be sorted out over the next year of, we have a bunch of different competing projects for where the like low level details of Kubernetes are going, whether it's CRIO or Containerd or there's a couple others as well. But I think that level of the stack is getting sorted both ways. There's a lot of good engineering going into Cryo and Containerd and a couple other projects as well. And I think really the core things we're trying to do with Rocket like have inspired those projects, and they're taking a lot of the ideas out of it. So,
what do you think about Kata containers?
Kata containers are super interesting. There is a market and a need for increased isolation. The other announcement, which I was really happy to see, was the gVisor announcement this week by Google. The Linux kernel just natively doesn't have a lot of isolation primitives. And so, I mean, there's some, they're more difficult to use and some of the APIs aren't great, but anything that we can do to simplify the consumption of those isolations and add additional layers of isolation, I think, is important. So Kata is a good direction. gVisor is another interesting direction. It's all just, there's this whole spectrum from raw unconstrained process to hardware enforced virtualization. And I think the interesting thing is just seeing how containers, which are this kind of common interchange format, are able to run up and down that spectrum, which, you know, is all due in part to Docker and their introduction of that format 5 years ago.
What issues do you see for the future? I mean, are there any problems which could lead to a stall adoption of Kubernetes?
Yeah, I mean, the thing that I worry the most about is essentially applications that get deployed to Kubernetes, but then get locked into cloud providers' identity. Like I am getting locked into cloud provider services. And I think one of the challenges for Kubernetes will be to provide compelling answers. Like Kubernetes has a story that is naturally compelling to developers. You can run against public cloud. You can run it on your laptop. You can run it on a server in your data center, and it's the same API. The challenge will be providing enough services that are available on top of the Kubernetes cluster so that that story is real. I run into applications, people wanting to port their application to Kubernetes where they're directly calling an IAM service. And it's like, what's the point? You're running containers, but your application won't even start unless 169.254.169.254 IP address is available and giving you cloud IAM. And I think these are sort of some of the challenges is, we need to interact and interoperate with cloud, but Kubernetes needs to hold the line on where applications interact and provide actual services. IAM's a valuable service and we don't have a reasonable answer to it inside of Kubernetes yet.
And also yesterday at the network roundtable, I got the impression that network is still an issue.
I would say that for the most part, Kubernetes networking is it's calming down. there's a lot of solutions out there. A lot of them work off the shelf. I think where networking gets complicated and where we saw it a lot at CoreOS is when you're having to interoperate with existing networking inside of a company where you need to bridge existing networking. You need to make the Kubernetes cluster and the pods available as routable resources to the rest of the system or get access to certain databases. I think that's where networking gets complicated in Kubernetes. But I mean, be perfectly honest, those sorts of concerns have always been complicated for enterprises is that network architecture and making sure they're remaining compliant and all that stuff. So I think the fundamentals of Kubernetes networking is sound. It's whether we're able to take that next leap to take care of all the enterprise concerns and compliance and all that stuff, which is what leads to, you know, the really large adoption.
Okay, Red Hat launched a product called Operator Framework. Can you tell us a little bit about this?
Sure. So this was actually launched. We're trying to make it a launch of a community project. So it's not Red Hat necessarily launching it, but there's CoreOS engineers, Red Hat engineers, Google engineers. And what we're trying to do is there's this concept of an operator, and operator you can think of as the clouds provide all these services, databases, load balancers. Operator lets you essentially extend Kubernetes with additional services. So imagine if a cloud provider let you extend their API to add your database that you built. With Kubernetes, we're able to do that. And so the operator framework is tools and APIs to essentially expand the available number of operators that exist. Today, there's about 20 operators that exist. Operators for monitoring stack like Prometheus, databases like etcd, Postgres, MySQL, Vitesse, things like certificate authorities. So there's some operators, there's about 20 of them, but we're not covering the full gamut of software that is in open source or software that's available elsewhere. And so kind of what we're trying to do with the operator framework is expand that and make Kubernetes the de facto place to build cloud-native applications and applications that behave like cloud services, where you're able to make an API request and then suddenly you have a database. And that kind of magic is what has made cloud so popular, is API request, thing I needed to get my job done. And Kubernetes right now is API request, I'm running a container, which is compelling, But if we can move to API requests, I'm getting my database that supports my container that I have my web application or whatever into. I think we'll see a lot of rapid growth and expansion of where Kubernetes finds itself and developers and engineers that are excited about Kubernetes. I think that's the big opportunity right now.
So it could make the life easier for developers. They don't have to care about the Kubernetes stuff.
Yeah, it makes it – essentially, it means that the reason I believe that cloud has gotten so much usage is because as a developer, I can ask for all these high-level resources that I don't necessarily know how to operate myself, databases, queues, et cetera. And I want Kubernetes to be the place that engineers get excited and they make an API call and they get their database queue, whatever. Operators, I think, are the path to do that. These extensions of the Kubernetes API that enable that sort of give me an application instance experience via an API call.
So it's a project I can fund on GitHub and start developing around.
Yeah. So we've open sourced two components. It's under github.com/operator-framework. The first is an SDK to make it easier for people to develop an operator. This is for people who they have some sort of application and they want to expose it as a service on Kubernetes. And then this thing called operator lifecycle management tooling, which eventually we hope will become kind of the default way of Kubernetes managing these things and installing an operator, uninstalling it, upgrading the operator, and managing that whole life cycle and finding the right instances. And then the next component that we're doing to make it feel more cloud-like is we're in the next few weeks introducing operator metering, where we will start to, similar to what the clouds do, where they tell you, oh, you used 5 hours of this virtual machine and it costs you X dollars. Introducing a service that will meter Kubernetes resources and Kubernetes operators. So you can say, oh, you were running a etcd cluster. That etcd cluster used up 5 hours of a pod and 10 hours of a service, and aggregate that data. So you can go back to teams, development teams, or even understand your own usage of the cluster.
Where do you see Kubernetes in the next 5 years? I mean, this conference here is fourth times bigger than the last one. It's really crazy. What do you think will come next?
Yeah, what I see is Kubernetes has captured the imagination of developers and infrastructure owners. And I get excited about the fact that Kubernetes is going to give everyone an API to rally around. So for a long time, you would go draw on the whiteboard what the architecture of the thing is that you're going to build. And then that whiteboard would loosely translate it into virtual machines and network topologies and firewall rules and configuration management cookbooks. But with Kubernetes, we can now kind of almost directly take that architecture and then make an actual representation in Kubernetes resources. And then we can attach metadata to it. And we can do things like do security scanning. We can do things like set up monitoring off of that architecture. And I think that's kind of the opportunity of Kubernetes, is making everyone who's in the room and responsible for an application much better at their jobs because they have an API to rally around. And I think that's what you're seeing a lot of the vendors here on the KubeCon floor. You're seeing people who are realizing that opportunity. Security tooling used to be kind of janky. You would have to beg, borrow, and plead with everyone in the organization to install this client library, make sure you're running this agent, go over here and make sure the TLS is configured correctly. But with Kubernetes, we can start to inject these things automatically across all the applications running on a cluster, and all that telemetry data can be kind of automated. And I think that's for pretty much every category of software and infrastructure. And the fact that it runs across all these different cloud providers on your laptop in the data center means that people are actually incentivized to do it right and do it in the best way possible. And I think that's why I'm excited. It's just infrastructure people, their job is really hard, and Kubernetes is an opportunity to like make their job better and easier. So,
okay.
Thanks very much. Brandon Phillips, CTO from CoreOS at Red Hat.
Thanks.
Ja, und das war's auch schon für die Mai-Ausgabe. Mai-Ausgabe von Radio Tux hier. Und die war natürlich ein bisschen ungewöhnlich, dadurch, dass ihr mich am viel sprechen hören und die anderen gar nicht. Ich denke, das ist dann im Juni wieder anders. Und dann, ja, haben wir wieder ein paar andere Themen. Und dann ist es nicht so monothematisch. Aber ich denke, das war jetzt mal wieder eine nette Zusammenfassung, dass ich da hingehen konnte. Und da hier jetzt auch noch ein kleiner Disclaimer. Die Cloud Native Foundation, beziehungsweise die Linux Foundation, die dieses Event ja organisiert hat, die hat mich eingeladen dazu. Also das heißt, das Hotel wurde zum Beispiel bezahlt, aber wir sind natürlich völlig frei, mit wem wir da Interviews machen. Da ist jetzt nichts bezahlt. Das ist mir sehr wichtig und sonst würden wir da nicht hingehen. Also wenn es dann hieße, ja, ihr müsst dann aber noch das Interview mit XY machen, mit in die Sendung rein, sonst dürft ihr nicht kommen, sonst übernehmen wir hier nichts. Das würden wir nicht mitmachen. Aber ohne dieses Sponsoring sozusagen von der Linux Foundation wäre das mir jetzt auch nicht möglich gewesen, da so viel Geld für Hotel und alles auszugeben. Ich hatte dann aber noch die Gelegenheit, ein bisschen mehr Kopenhagen anzugucken und natürlich bei der kleinen Meerjungfrau kurz vorbeizugehen und so. Ist eine sehr schöne Stadt und wir hatten natürlich super Wetter und was ich auch sehr toll fand, ist, dass es so viele Fahrräder da gibt, dass sehr, sehr viele Leute morgens mit dem Rad zur Arbeit fahren und auch einen Journalistenkollege, der mit in Kopenhagen war, der hat sich gesagt, der hat sich einfach ein Fahrrad schnell ausgeliehen und ist dann jeden Morgen immer zu diesem Bella Center vom Hotel hin und her gefahren. Also das ist da alles möglich und diese ganzen Fahrradwege sind einfach mit in das Verkehrskonzept eingeplant. Ja, das ist nicht so wie bei uns, dass das da, naja, dass man entweder auf der Straße fahren muss oder auf ganz komischen Radwegen, sondern ist quasi zu jeder Straße ist dann nochmal extra bisschen abgetrennt ein Radweg. Man wird dann da auch nicht so leicht hier toter Winkel und so überfahren, wie das in Deutschland der Fall ist. Also es ist schon anders als bei uns und auch toll fand ich zum Beispiel die fahrerlosen U-Bahnen, die da die ganze Zeit rumgefahren sind. Also ich bin jeden Morgen tatsächlich in eine U-Bahn eingestiegen. Beim ersten Mal hat man es noch gar nicht gemerkt, aber irgendwann habe ich gedacht, hä, da sitzt ja gar keiner mehr vorne drin. An der Stelle sind sie auch wesentlich weiter als bei uns. Ich weiß, in Nürnberg gibt's das auch, aber halt nicht auf allen Linien sozusagen, ja. Das ist schon ein bisschen anders als bei uns. Und super toll fand ich zum Beispiel auch das Social Event. Das war in so einem Vergnügungspark sozusagen. Also es war nett, da konnte man zusammenkommen. Man hat erst zusammen gegessen und gequatscht und dann durfte man tatsächlich auch noch die ganzen Fahrgeschäfte dort ausprobieren. Und das war schon eine sehr unvergessliche Zeit, wird mir eine Weile in Erinnerung bleiben. Also falls ihr mal die Gelegenheit habt, ich weiß nicht, ob das jedes Jahr so interessant und so spannend sein wird, die Cloud Native Con, aber es hat mir sehr gefallen. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, war ein bisschen zu groß fast, ja, also dadurch, dass so viele parallele Tracks waren, musste man sich entscheiden. Das ist ja schon bei kleineren Konferenzen, wenn es irgendwie nur 4 Tracks gibt, wo geht man jetzt hin? Und wenn es dann irgendwie 12, 13 sind, dann dann ist das irgendwie ein bisschen komisch. Da hat man Probleme, sich zu entscheiden und denkt, die 3 Sachen hätte ich aber auch gerne noch gemacht. Da kann man überall nicht hingehen und das ist natürlich ein bisschen schade. Viele der Sachen sind aufgenommen worden und die kann man sich jetzt nachträglich auf YouTube und Co. angucken. Zum Beispiel auch die Keynotes. Ein ganz besonderer Keynote-Vortrag, den ich euch ans Herz legen möchte, ist Crossing the River von Simon Wardley. Der ist erstens sehr lustig gemacht und zweitens beschäftigt er sich mal mit so ein paar Sachen in Richtung Wahrnehmung und wie Karten, was eigentlich eine Karte ist und wie das eigentlich funktioniert, wie viele Leute das falsch machen und kommt dann am Ende auch zu dem Thema, was mit auf dieser neben Kubernetes, ich meine, es heißt ja KubeCon, also ist Kubernetes so eins der beherrschenden Themen auf dieser Konferenz. Ein zweites war so ein bisschen das Thema Serverless. Ja, so richtig verstanden habe ich das Thema Serverless auch noch nicht. Er kommt da auf jeden Fall in dieser Keynote auch am Ende mal auf darauf zu sprechen, warum das das nächste dicke Ding sein soll. Kann man sich natürlich drüber streiten, ob man das so sieht oder nicht so sieht. Hängt auf, vom Standpunkt drauf ab und wahrscheinlich, wo euer Job gerade ist. Könnte ganz interessant sein, dieses Serverless-Thema. Ich habe mich da jetzt noch nicht groß reingearbeitet. Wenn ihr damit zu tun habt und irgendwelche, weiß ich nicht, Serverless-Functions schreibt und die dann einfach in der Cloud irgendwo hängt und irgendwelche Sachen miteinander kombiniert, könnte das ganz witzig sein. So richtig sehen tue ich es noch nicht, aber hat ja auch noch ein paar Jahreszeit. Gut, dann ja, war's das eigentlich zur Mai-Ausgabe und ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß am Gerät und wir hören uns im Juni wieder. Ciao, ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2018. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.